ARD. SWR Kultur. Forum.
Kind of cool. 100 Jahre Miles Davis heißt das Forum heute. Mein Name ist Eva Röder. Er hat den Jazz mehrmals neu erfunden, heißt es immer im Laufe seines Lebens. Der Trompeter und Bandleader Miles Davis kam von Bebop zum Hardbop. Er fand den cool Jazz mit, fusionierte den Jazz mit anderen Musikrichtungen wie Rock und Pop. Und er hat mal gesagt, er würde Musik atmen. Doch Miles Davis wirkte nicht nur über seine Musik, sondern auch über seinen Look, sein Auftreten, wie er sich auf der Bühne, aber auch in den Medien inszenierte. Und gleichzeitig konnte er auch gnadenlos und brutal sein, andere demütigen. Er hat sich auch geprügelt, auch seine Frauen, und daraus kein Geheimnis gemacht. Wie also umgehen mit Miles Davis und seinem Erbe? Welche wichtigen Akzente hat er hinterlassen in der Musikgeschichte und wie wirken die bis heute nach? Darüber sprechen wir im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Lukas Akintaja. Er ist Schlagzeuger, Komponist und Producer. Julia Neupert ist dabei aus unserer Jazzredaktion. Und Stefan Henz, Journalist und Autor. Und der hat gerade eine ausführliche Biografie bei Reklam veröffentlicht. Die heißt Miles Davis, Sound eines Lebens. Herr Henz, wann haben Sie denn diesen Sound zum ersten Mal als besonders wahrgenommen?
Erstmal geflasht und auf die Spur gebracht hat mich jemand anderes. Das war der Gitarrist John McLaughlin, der eine Zeit lang in der Miles Davis Band gespielt hat und immer mal wieder zu Besuch vorbeikam. Und der hat, es war so um 71, 72 herum, sich selbstständig gemacht gehabt mit einer Band, die hieß Mahavishnu Orchestra. Und war kraftvollster Rock mit einer ordentlichen Dosis indisch anklingender Sounds und Motive und Rhythmen auch. Mhm. Und das habe ich mal auf einer Klassenfahrt im Bus auf einem kleinen Philips-Kassettenrekorder gehört. Und seitdem war ich verloren für die Welt. Also das war so betörend und irre, sowas hatte ich halt wirklich noch nie gehört und es hat mich so fasziniert, dass ich mich ein bisschen auf die Spuren machte. Also von Mahavishnu war dann der Weg nicht so weit zu dem, was McLaughlin vorher gemacht hat, nämlich in Miles Davis Band mitzuspielen. Also da bin ich so ein bisschen eingestiegen in den Jazz und habe mir immer mehr angehört und natürlich war da auch eine Menge Miles Davis dabei. Hilfreich war die Stadtbücherei Offenbach, die ich immer wieder gerne lobend erwähne, die einfach eine tolle Plattensammlung hatte und an viele irre Sachen ermöglicht hat.
Frau Neupert, was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, als Sie zum ersten Mal Miles Davis gehört haben? Können Sie sich erinnern?
Ich kann mich ziemlich genau erinnern, mir ist aber nichts durch den Kopf gegangen. Ich lag einfach auf dem Flauschelteppich. Ich lag im Wohnzimmer auf dem Teppich und habe Tutu gehört. Das war aus der Plattensammlung meines Vaters, ein relativ frischer Neuzugang. Mhm. Ich glaube 89 ist die erschienen oder 90 genau und ich fand dieses Cover wahnsinnig toll. Da guckt Miles Davis einfach riesig aus diesem Bild heraus, einem so direkt in die Augen. Also genau, ich lag da und habe gehört und gedacht, wow, irre Musik. Tutu ja. War es bei mir.
Und gleichzeitig hat sie auch gleich schon dieser Typ vom Bild her beeindruckt. Ne? Das ist ja auch sowas, was man Miles Davis.
Genau, diese Intensität des Looks und gleichzeitig auch der Musik. Aber gedacht habe ich nichts, ich habe einfach nur gefühlt, genau.
Ja. Jetzt müssen wir natürlich noch den Musiker fragen, Herr Akintaja. Sie sind geboren in dem Jahr, als Miles Davis gestorben ist. Wie sind Sie denn mit dem in Kontakt gekommen?
Ja, die erste Auseinandersetzung mit Miles fand eigentlich über einerseits Familie statt. Also meine Großmutter ist großer Miles-Fan. Und über ihre Plattensammlung habe ich auf jeden Fall meine ersten Eindrücke generell im Bereich Jazz gesammelt. Ich glaube, das war bei ihr dann die Platte Kind of Blue, ganz klassisch natürlich, die ich bei ihr dann gehört habe. Und dann aber später auch als Teenager wurde es dann, glaube ich, immer bewusster, wurde es dann immer eine bewusstere Auseinandersetzung, weil ich dann als junger Teenager mit 12, 13 vielleicht, habe ich dann angefangen in lokalen Jazzbands zu spielen, unter anderem dann auch an der Musikschule in Lüneburg, die ich auch einmal lobend erwähnen möchte. Und dem Bandleiter des Ensembles, da in dem ich gespielt habe, Bernd Reinken, Saxophonist aus Hamburg, der kam einfach regelmäßig an mit einem Stapel CDs von 2001 in Hamburg, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, und hat das einfach verteilt im Ensemble, hat gesagt, hier, Lukas, du checkst jetzt mal das aus, Und das fing dann an eigentlich mit Bebop, also Charlie Parker, Gillespie, und das hat sich dann so stetig erweitert, der Personenkreis natürlich. Ich habe dann angefangen zu verstehen, wer mit wem spielt und in welcher Zeit und auf welcher Platte wer jetzt spielt. Und das Interesse wuchs dann einfach weiter und weiter, und ich habe dann einfach relativ schnell festgestellt, dass Miles in gewisser Weise auch schon so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ja, und als Teenager habe ich dann ein größeres Interesse für Miles entwickelt und dann tatsächlich auch die Autobiografie gelesen, was meine Augen dann auch nochmal in andere Winkel sozusagen hat gehen lassen und andere Perspektiven eröffnet hat, die ich vorher aus so einer Entfernung und natürlich auch historischen Distanz gar nicht habe sehen können und gar nicht habe verstehen können.
Ja, wir werden natürlich, ich habe es ja anfangs erwähnt, auch noch darüber sprechen, ne, hat den Jazz mehrmals neu erfunden. Wenn man dann eben so jung ist und dann die Musik erstmal kennenlernt, wirkt ja manches vielleicht gar nicht mehr so schrecklich neu. Aber wir müssen natürlich klären, was es denn davor so gab. Kann man sich das dann so vorstellen, Herr Akintyre, so nach dem Motto hier, du willst Jazz machen, jetzt musst du erstmal die Säulenheiligen kennenlernen, hör mal Louis Armstrong, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, ich weiß es nicht, wer da noch alles steht, und dann lerne das Evangelium und predige es weiter, oder wie gehen Sie damit um?
Ich glaube, da gibt es gar kein Regelbuch. Ich glaube, das ist sehr abhängig davon, wie man selbst tickt, was die eigenen Präferenzen sind. Natürlich, wenn man jetzt durch den klassischen Studienweg geht, dann kommt man natürlich nicht dran vorbei, sich mit gewissen Personen auseinanderzusetzen, was bei mir auch der Fall war und was für mich auch, glaube ich, sehr wichtig war. Aber ich muss sagen, ich bin kein großer Freund davon, Leuten aufzuzwingen, sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen. Ich glaube, wir sind einfach stetig in Entwicklung und stetig in Veränderung als Menschen oder als kreative Menschen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich beschäftige mich jetzt viel mit Musik aus den 70ern. Und ich glaube aber, dass zum Beispiel auch Musik, die auch Miles in den 70ern gemacht hat und viele andere, Herbie und
Hancock
und Donald Byrd, alles super wichtige Musik, die meiner Meinung nach nicht weniger wichtig ist als das, was in den 60ern, 50ern, 60ern, 40ern auch schon passiert ist.
Das ist genau, ja aber auch so eine wichtige Debatte, Herr Hens, darauf kommen Sie auch sehr oft in Ihrem Buch zu sprechen. Dieses permanente, immer wenn man irgendetwas anders macht als zuvor, steht sofort die Jazzpolizei auf der Matte und sagt, ihr verratet die Musik, das passt ja alles nicht mehr. Und das hat Miles Davis ja auch sehr oft erlebt, ne?
Das ist in der Tat richtig, das hat er sehr oft erlebt. Aber ich merke gerade, wie meine Weltbilder zusammenstürzen. Ich müsste das Buch jetzt neu schreiben und alles, was ich bis jetzt gehört habe, widerspricht dem, wovon ich vorausgegangen bin, fundamental. Also das hängt damit zusammen, dass ich offenbar eine andere Sozialisierung durchlaufen habe, dass ich vielleicht auch ein Stück älter bin als die meisten anderen hier, dass ich keine Großmutter, noch nicht mal eine Mutter oder einen Vater hatte, die eine Schallplattensammlung hatte. Und wenn sie das gehabt hätten, wäre das Letzte, was da drin gestanden hätte, irgendwas, was auch nur entfernt mit Jazz was zu tun gehabt hätte. Ja. Also ich bin quasi sozialisiert als ein Kind der 60er mit den Beatles und mit Rolling Stones auch und der ganzen britischen Welle und so. Und die Brücke über zum Jazz hin, das ist etwas, was tatsächlich im Umfeld von Miles Davis zumindest mitgebaut wurde.
Ja.
Und ich bin auch immer davon ausgegangen, dass eigentlich jeder heutige Mensch gar keine Sozialisation mit altem Jazz, also wozu ich dann auch schon den Bebop zähle, oder gar mit klassischer Musik hat. Ich dachte immer, das ist ein ganz komisches Bild, was reicher Leute, Kinder oder Mütter zeichnen, das eigentlich heutzutage völlig out ist. Die normale musikalische Sozialisation läuft über Popmusik. Das ist einfach das, was als Musik verstanden wird.
Wobei jetzt Lukas Akintyre vielleicht auch nicht für alle der Maßstab ist. Aber eine Sache, die wir ja noch klären müssen, würde ich sagen, sogar relativ zu Anfang oder mal versuchen müssen, ein bisschen zu fassen, ist, was diesen Miles so groß gemacht hat. Wir haben schon gesagt, mehrmals die Richtung irgendwie neu bestimmt. Ja, er war ja auch jemand, der immer nur nach vorne wollte und nicht nach hinten gucken. Und dann ist er nun mal auch am Ende ein Instrumentalist und Trompeter neben dem Producing, neben dem Bandleadertum. Da hat man immer gesagt, naja, er ist jetzt eigentlich nicht so der beste Techniker. Ja, und auch Improvisationskraft ist schön und alles toll, wenn man das alles schön kann und ganz schnell seine Finger bewegen. Aber da ist er jetzt auch nicht der Dollste. Wo ist er denn jetzt der Dollste, Frau Neubert?
Da würde ich auch kurz mal einschreiten und sagen, das ist eine Aussage, weiß ich nicht, ob man die so unterschreiben kann. Nee, würde ich definitiv nicht so unterschreiben. Also erstmal muss man natürlich immer gucken, wie wird Virtuosität oder wie wird Technik definiert? Ne?
Ja,
also
okay.
Wo legen wir da Kriterien an? Ist es nur, weil jemand irgendwie sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel und sehr, sehr laut und sehr, sehr hoch spielen kann? Bedeutet das, dann ist jemand gut? Kann es nicht auch einfach eine Entscheidung sein? Und bei Miles Davis war es ganz sicher auch mit einer Entscheidung zu gucken, was will ich denn mit meiner Musik? Und dass ich dann gucke, wie will ich spielen? Also quasi die Technik anpassen an das, was man ausdrücken will. Das ist ja gerade für viele Jazzmusiker und Musikerinnen ein großes Thema, den eigenen Sound zu finden. Und den hatte er ziemlich schnell gefunden. Das ist so das eine, dieser eigene Sound. Da können wir vielleicht auch gleich zu dritt noch mal drüber reden, ja. Weil da findet auch jeder und jeder immer irgendwas anderes. Was ist typisch Miles Davis? Ne? Für viele ist es dieser gedämpfte Trompetenklang, also wo man vorne so einen Dämpfer raufsetzt, so ein Harmon Mute. Für andere ist es was ganz anderes. Und für mich ist aber auch ganz wichtig in seiner Musik nicht nur dieses ständige sich ja verändern können und wollen, sondern auch, wie er seine Rolle als Bandleader wahrgenommen hat. Also dieses Kuratieren von Bands. Er hatte nie eine Band, die irgendwie 10 Jahre existiert hat. Sondern die waren alle relativ schnelllebig, ein paar Jahre vielleicht mal zusammen und dann gab es die nächste Band. Aber er hat sich immer ganz, ganz große Gedanken darüber gemacht, mit wem will ich spielen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für seine Musik.
Ja, er hat ja auch eigentlich mit Musikern zusammengespielt oder die groß gemacht, die jetzt heute Legenden sind. Ich meine, Wayne Shorter, Chick Corea, Joe Zawinul, John McLaughlin, haben wir schon erwähnt am Anfang. Die sind ja eigentlich auch durch ihn, mit seiner Hilfe oder dadurch, dass sie mit ihm zusammengespielt haben, auch groß geworden, oder Heinz?
Ja, die waren allesamt auf eine Art auch vorher schon groß, nur nicht ganz so groß.
Ja, er hat sich nur die Besten ausgesucht. Das ist ja vielleicht das Erste, was man machen muss, wenn man gute Musik machen will.
Und das ist was glaube ich, ganz wichtig ist, dass er ein unglaubliches Auffassungsvermögen hatte. Er hat ein verdammt gutes Ohr gehabt. Das hat er auch sehr intensiv trainiert, also ein Ohr für musikalische, klangliche Zusammenhänge, für Tonhöhen, für Rhythmen und so weiter und so fort. Und er hat ein Vermögen gehabt, darin nicht immer nur in der weiteren Komplexisierung sein Heil zu suchen, sondern auch dem zu vertrauen, was er einfach cool fand. Und das konnten teilweise vielleicht auch ein bisschen dämliche Popsongs der Zeit sein.
Wieder
das im Jazz ja schon immer gemacht wurde. Nur wurde es ihm dann in den 80ern irgendwie vorgeworfen, dass er Michael Jacksons Human Nature gespielt hat oder Cyndi Laupers Time After Time. Aber das Ding ist, ihm haben die Songs gefallen und er hat darin das Potenzial gesehen, was machen zu können, was seiner Stimme, so wie sie zu dem Zeitpunkt war, entsprochen hat. Und das ist einfach irre. Das ist ein Mann, der eine Projektionskraft hatte, die halt sich nicht davon einfangen lässt, was schon gemacht wurde, was etwa gar erfolgreich war oder was andere gemacht hätten, sondern der hat sich das angehört, der hat das durchdrungen, er hatte eben auch das Ohr, um Musik zu analysieren und er hat daraus was Eigenes gemacht, was immer wieder auf eine Art mich überwältigenden Schönheit auch war und Zerbrechlichkeit und Kraft und Zartheit gleichzeitig und eben so widersprüchliche Impulse aufeinander gebracht hat, dass man irgendwie gar nicht anders kann, als davon ergriffen zu sein.
Herr Akintaya, wie sehen Sie es? Sie haben ja eben schon angesprochen, ne? Wenn man die Distanz hat zu dieser Zeit, kriegt man die Revolution vielleicht nicht mehr so mit, aber was haut Sie da aus den Socken bei Miles Davis Musik?
Ja, es sind ganz unterschiedliche Faktoren. Ich glaube, ein Punkt, den ich an Miles immer geschätzt habe, ist sein Spiel mit Space. Also
mit dem Raum.
Ja. Mit dem Raum, genau. Also mit dem Nichtspielen, mit dem aktiven Nichtspielen. Dieses Element von, okay, ich bringe jetzt was rein, ich lege jetzt was auf den Tisch, ich schmeiß was in den Raum und schau, wie die Band damit interagiert, schau, was dann zurückkommt. Und auf die Art und Weise entstehen halt Dinge, die sonst in vieler Musik nicht entstehen, die viel dichter ist, wo Solisten spielen, die weniger Platz lassen. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich an Miles immer geschätzt habe.
So eine Gelassenheit, ne? Häufig auch.
Ja.
Es ist selten geschäftig bei ihm.
wobei man unterscheiden muss zwischen den Sachen, die er live gespielt hat und den Sachen, die er nicht live gespielt hat.
Ja, inwiefern?
Also die Live-Aufnahmen sind häufig sehr viel geschäftiger, also auch von seiner Seite aus. Es gibt viel mehr Anteile von höher, schneller, weiter, wo er auch mal zeigt, dass er das auch kann. und damit auch nachweist, dass er in der Regel darauf bewusst verzichtet hat, was ja was anderes ist, als wenn man einfach nicht spielen kann. Und ich glaube, dass diese unterschiedliche Behandlung der Live- und der Studiosituation ein ganz entscheidendes Moment seiner anhaltenden Beweglichkeit im Sinn von Innovativität oder kreativ gewesen ist und dass das Spielen auf der Bühne tatsächlich eigentlich das Zentrum dessen war, was ihn interessiert hat. Und man aber ja immer nur die Platten hört, die eben nicht in dieser Situation entstanden sind und deshalb auch gerne mal die Künstlerfigur Miles Davis selbst ein Stück weit missversteht.
Ja, wobei das ist ja tatsächlich auch ein berühmtes Zitat von ihm, ne? Wir müssen spielen, was nicht dasteht, wo er lustigerweise kommt, ne? Oder ist groß geworden. Er ist ja tatsächlich jemand, also aus, ein Junge aus gutem Hause, in St. Louis aufgewachsen, Vater Zahnarzt, hat schon als Jugendlicher in Bands gespielt und ist dann aber auf die, bis heute noch, eine der renommiertesten Musikhochschulen in den USA, auf die Juilliard in New York gegangen, hat klassisch gelernt, hat sich auch viel mit Klassik beschäftigt und war dann eben bei Charlie Parker irgendwann in der Band gelandet, erstmal so als Ersatztrompeter von Dizzy Gillespie, von dem er auch viel gelernt hat. Und jetzt meine Frage nochmal in die Runde. Der ist ja nur jemand, da fliegen ja richtig die Finger, ne? Und Bebop auch, ist genau die Musik, wovon wir jetzt eben noch gar nicht gesprochen haben, wo es wirklich um Virtuosität geht und wirklich mal es sehr geschäftig zugeht. Wieso hat er sich denn davon abgewandt?
Weil damit auch mal gut war. Er ist nach New York gekommen als sehr junger Mann. Da war er gerade mal 18. Und der Bebop hatte sich vorher schon entwickelt. Das ist jetzt wieder ein Spezialproblem, dass Bebop sich entwickelt hat in einer Zeit, als gerade keine Platten aufgenommen wurden, weil die Musikergewerkschaft die Plattenfirmen boykottiert hat und die Radiosender, weil die oft darauf verzichtet haben, Tantiemen an die Musiker auszuzahlen. Und deshalb wurden von 42, glaube ich, bis 44 erstmal keine neuen Platten produziert. Dazu kam, dass das Schellack, auf dem die produziert werden konnten, war rar, war kriegswichtig, war rationiert. Also es gab eine Verknappung. Als der Krieg zu Ende war und Miles Davis dann etwa ein Jahr lang schon in New York war und bewusst bei Charlie Parker und Dizzy Gillespie sozusagen in die Lehre gegangen war, wegen denen er überhaupt erst nach New York gegangen ist. Also zumindest seiner eigenen Schilderung zufolge, der man immer misstrauen muss, wie ich heute denke. Also seiner eigenen Schilderung zufolge war Juilliard nur ein Vorwand, um den Fängen seiner Mutter zu entkommen, die ihn eher an die Fisk University in Tennessee verbannt hätte, als ins Herz des teuflischen Bebop bzw. Jazz nach New York zu lassen. Bebop war für Miles Davis ein Stück weit die Lehrzeit. Also er hat sich dort die Grammatik angeeignet. Er war anfangs, was ihm im Ernst keiner verdenken kann, an der Seite von Charlie Parker natürlich auch ein kleines bisschen eingeschüchtert und gehemmt. Und das hört man auch auf den Aufnahmen. Und er hat immer nur, also wenn er Solo gespielt hat, nur kurze Soli gespielt, während Parker irgendwie die dreifache Zeit beansprucht hat für seine Soli und immer brillieren musste, hat er sich immer eher in den Hintergrund gestellt und hat dafür gesorgt, dass die Musik eine zusätzliche Klangdimension hat, die sie ohne ihn nicht gehabt hätte, die sie auch vorher mit Dizzy Gillespie so nicht gehabt hat.
Aber da ist er ja schon, der Sound, ne? Also, und der Raum, oder?
Da ist er schon, der Sound und der Raum. Und er ist sozusagen angewandt auf ein Kämmerchen, wo man den Raum überhaupt nicht schätzt, sondern sowohl viele Musiker als auch viele derjenigen, die damals schon diesen modernen, komischen, schrillen, hektischen, eckigen, zerrissen, zerklüftet wirkenden neuen Jazz, also diejenigen, die den mochten, die wollten den auch so haben. Und Davis war dann quasi schüchtern zwar noch am Anfang und weil er ja der Kleine in der Bande der Großen war, zurückhaltend, aber man konnte das schon ausmachen, dass da jemand ist, der auf eine andere Art mit Räumen umgeht und dem es daran angelegen ist, mit Räumen zu spielen. Also sozusagen die Stille auch zu einer Stimme zu machen.
Herr Akintaya, Sie wollten was ergänzen.
Ja. Einerseits, glaube ich, müssen wir uns auch dessen bewusst sein, dass Miles der Schüler war. Und das war eben die Art und Weise, wie man gelernt hat. Es gab natürlich die klassischen Universitäten, wie auch die Juilliard, wo Miles ja auch war, aber wo er auch nicht lange war.
Yeah.
Und die eigentliche Ausbildung fand halt einfach dadurch statt, dass man mit den Bands gespielt hat, dass man halt einfach zu den Konzerten gegangen ist und sich mit den Leuten unterhalten hat und auf die Bühne gegangen ist und gefragt hat, ob man mal mitspielen kann. Das war eben insofern nicht diese Universitätsausbildung, wo man sozusagen alle Tools irgendwie beigebracht bekommt und man einem gesagt bekommt, okay, du musst jetzt das und das und das machen und das und das und das transkribieren, sondern sich eben daran orientiert, was gerade hip war und was gerade gefragt war. Und dessen muss man sich bewusst sein. Wichtig ist, das sozusagen nicht nur aus dieser Vogelperspektive zu betrachten, sondern zu überlegen, okay, Miles war jung, war Anfang 20 in einer neuen Stadt, in einer neuen Umgebung, hat jetzt die Möglichkeit gehabt, mit seinen Heroes zu spielen, von denen zu lernen und natürlich hat er sich dann weiterentwickelt und andere Sachen ausprobiert. War natürlich auch beeinflusst von anderer Musik als Bebop und dem, was so direkt um ihn herum war.
Ich glaube, es war schon ein entscheidender Vorteil oder Unterschied zwischen Miles Davis und dem größten Teil der Musiker, mit denen er zu tun hatte in dieser Lehrzeit, dass er eine sehr fundierte Ausbildung auch auf dem Bereich der klassischen Trompetenkunst gehabt hat. Er hat in East St. Louis schon unter anderem beim ersten Trompeter des St. Louis Philharmonic Orchestra zusätzliche Trompetenstunden genommen, um an seinem Ton zu arbeiten, um die Tonbildung auch im Sinne der Klassik zu vervollkommnen oder zu erweitern. Und das war immer etwas, was ihn auch unterschieden hat. Alle haben immer von seinem Ton geschwärmt.
Und was ist das Besondere an diesem Ton? Können Sie das mal versuchen
genau,
zu beschreiben?
Genau, würde ich
was
mich jetzt auch mal interessieren.
Julia Neupert hat es eben vorhin schon erwähnt, dieses Zurückgenommene, oft auch als Markenzeichen der Harman Mute Dämpfer.
Aber so sagen die einen.
Genau, die sagen anderen. Die einen, aber da muss ja noch mehr hinterstecken, oder? Wie hat er sich unterschieden von den anderen Trompeten dieser Zeit?
Also er hat ein besonderes Mundstück verwendet, was ein früherer erster Trompeter des St. Louis Philharmonic Orchestra entwickelt hatte, das ein bisschen tieferen Kessel hatte.
Ja.
Und
was kam dann hinten raus?
Ein etwas tieferer, etwas dunklerer, nicht ganz so strahlender Ton wie bei anderen.
Also dunkel gedämpft, Frau Neupert?
Ich habe neulich mit einer Trompeterin über genau das Thema gesprochen, mit Lina Alemanus, eine kanadische Trompeterin, die in Berlin lebt. Und sie hat gesagt, für sie ist es die Artikulation, also wie sozusagen der Ton produziert wird am Mundstück, also wie man den Ton anstößt. Und das, sie findet, bei Miles Davis ist der im Vergleich zu anderen wahnsinnig klar und präzise.
Mhm. Also und fast da, schon klassisch.
Ja, ich weiß gar nicht, ob diese klassische Trompetentongeschichte da eine Rolle spielt, aber er weiß genau, was er will und was er macht und da kommt in kurzer Zeit sehr viel Spannung sozusagen auf das Mundstück, um es mal ein bisschen technisch auszudrücken. Und das macht den Klang sehr, sehr klar und präzise in vielerlei Hinsicht. Und das fand ich interessant.
Herr Akintaya, jetzt mal aus Ihrer Sicht. Als Schlagzeuger auch, dieser besondere Sound, was macht der für Sie aus, jetzt einfach aus Empfängersicht? Ne? Also wie hören Sie den? Was unterscheidet den auch vielleicht heute noch von anderen?
Ja, ich würde den als sehr warm beschreiben und weich.
Und das korrespondiert ja mit dem, was Stefan Henze eben gesagt hat, mit dem Mundstück, was ein bisschen den tieferen Klang unterstützt.
Es ist ja auch interessant, ich habe auch extra nochmal in Vorbereitung auf die Sendung Kind of Blue durchgehört und dachte, es ist cool, Jazz, aber irgendwie umarmt er mich auch. Es war irgendwie etwas, was sich vermeintlich widerspricht, aber vielleicht ja dann doch gar nicht muss.
Mhm. Ich glaube, diese Widersprüchlichkeit, die findet sich in vielen Dimensionen.
Das stimmt.
Es gibt einmal dieses Klare und es gibt das auch schon fast Klassische, dem er ja auch entkommen wollte und auch entkommen ist. Und es gibt aber andererseits diesen Umstand, dass er mit beiden Füßen ganz fest verwurzelt ist im Blues, der sich ja dadurch auszeichnet, dass er eine hier und dort eher verwaschene Artikulation bevorzugt, dass mit den einzelnen Tönen gespielt wird, dass die geformt werden, dass die im Spiel nochmal in ihrer Farbe verändert werden und dass da kleine Knetarbeiten während des Spiels geschehen, die eben die einzelnen Töne nochmal ausdrucksstärker, interessanter, vielfältiger machen und die das eben ausmachen, dass er ein sehr klangbildnerischer Trompeter ist und nicht einer nur der Töne im Sinne von den richtigen Tonhöhen an der richtigen Stelle abruft.
Jetzt hatten wir schon Miles Davis als einen, der ja quasi diese erste Revolution, die er so mit angezettelt hat, vom Bebop, Hardbop zum Cool Jazz. Und gleichzeitig auch in diese Zeit fiel ja etwas, was sich auch wiederholt hat. Er hat auch Filmmusik gemacht, unter anderem zu Fahrstuhl zum Schafott, einem Nouvelle Vague-Film, dem ersten Film von Louis Malle. Und da habe ich mir auch gedacht, da stellt er sich ins Studio, gibt irgendwie, das kommt auch häufiger vor anscheinend, dass er auf irgendwelchen kleinen Zetteln Notizen macht, stellt sich ins Studio, der Film läuft, improvisiert drauf, fertig ist das Ding. Das ist doch auch total verrückt, oder Herr Kintaja?
Ich glaube nicht, dass es verrückt ist. Nee, also es ist natürlich eine ganz andere Praxis als die von wahrscheinlich anderen KomponistInnen
Hans Zimmer.
Im Bereich Filmmusik praktiziert wird. Aber ich glaube, wenn man in Betracht zieht, aus welcher kreativen Praxis Miles kommt, dann ist das eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass er sozusagen schaut, okay, wie wirkt das Bild jetzt auf mich, was ich jetzt sehe, dass die Musik in dem Moment entsteht. Mhm. Und das ist ja auch, glaube ich, der wesentliche Charakterpunkt dieser Musik, ne? Dass es Musik ist, die im Moment entsteht und die im Moment lebt, die von dem Moment lebt.
Improvisation ist natürlich Markenzeichen des Jazz, Frau Neupert, aber das war jetzt schon eine besondere Geschichte, oder? Dass sie so wirklich dieses paar Notizien, eben nicht die kompletten Harmonien, eben nicht.
Ich würde dem Lukas Akintaja da recht geben. So besonders ist das gerade in dieser Art der Musik nicht unbedingt.
Okay.
Also es wird da auch, wenn man ja in die verschiedenen Epochen, in die verschiedenen Stilistiken guckt, immer mal wieder so gehandhabt. Es gibt natürlich auch Musiker und Musikerinnen, die komplett ausnotieren oder ganz viel arrangieren und das mitgeben. Aber es gibt welche, und Miles hat dazugehört, die ganz bewusst auch Raum lassen für ihre Mitmusiker und Mitmusikerinnen zum Improvisieren und zum Klanggestalten. Und die auch so ein bisschen in die Verantwortung nehmen natürlich, ne? Es ist nicht einfach, oder es wird nicht einfacher dadurch, dass man keine Noten lesen muss. Man muss sich ja dann selbst Gedanken machen. Also das ist schon auch eine hohe Kunst natürlich, aber so ungewöhnlich würde ich jetzt auch sagen, es ist nicht in dem Zusammenhang.
Aber es ist eine ungewöhnlich gelungene Filmmusik.
Da sind wir uns einig.
Und da gehört dann natürlich auch die andere Seite dazu.
Also ja.
Ohne Jeanne Moreau und die Art und Weise, wie sie über die Champs-Élysées torkelt oder geht.
Und Jetem haucht.
Ja. Und Jetem haucht. Wäre diese Musik das geworden, was sie geworden ist?
Ja, also da passt einfach alles zusammen. Jetzt haben wir die erste Revolution, nenne ich es mal, angesprochen. Und dann kam eine, da war die Jazzpolizei noch viel böser, nämlich die Fusion mit der Rockmusik. Ist wie eine Bombe eingeschlagen. Bitches Brew, ich überspringe mal ein bisschen. Frau Neupert, können Sie mal erläutern? Wir sind Ende der 60er. Die Rockmusik hat ihren Feldzug angetreten und hat natürlich auch, und das war ja auch so ein Problem von Miles Davis, oder da hat er sich zumindest Sorgen gemacht, den Jazz in so eine Kunstecke verbannt vielleicht auch. Und er machte sich anscheinend auch Sorgen, dass junge Menschen eben sich entfernen von seiner Musik.
Ja, vor allem junge schwarze Menschen.
Ja.
Also das war ihm tatsächlich ein großes Anliegen. Er hat ja auch Zeit seines Lebens tatsächlich auch für die Black Community, muss ich mal sagen, gekämpft und hat auch seine Stimme immer wieder erhoben gegen Rassismus, den er natürlich in verschiedenster Hinsicht auch erfahren hat, gerade auch in der Musikszene, in der Musikindustrie, vor allem in den USA, aber natürlich auch in Europa. Aber eben, ihm war dann irgendwann aufgefallen, okay, die jungen Schwarzen kommen nicht mehr zu meinen Konzerten oder zu unseren Konzerten, wenn ich jetzt da in der Philharmonie auftrete, in der Carnegie Hall oder wo auch immer. Und war schon auch so ein bisschen die Überlegung, mal zu gucken, wie kriege ich die wieder mit einer Form von Musik, die hören einfach. Und das war jetzt nicht unbedingt Rockmusik, sondern das waren so eher diese funkigen Sachen, der R&B. Aber so deswegen kommt der Groove dann, glaube ich, wirklich irgendwann wieder zurück auch in seine Musik. Da war ja eigentlich auch da, aber es gab eben Zeiten, wo er sehr viel mehr, gerade in den Zusammenarbeiten mit Gil Evans, einem großen Arrangeur, wo er mehr so orchestral gearbeitet hat und mehr so in Richtung Kunstmusik, will ich mal vorsichtig sagen, gegangen ist. Genau, also ich glaube, das war schon eine wichtige Motivation für ihn, das Publikum zu erreichen, das er vermisst hat, irgendwie so ein bisschen bei seinen Konzerten.
Das hat er dann auch erreicht mit diesem Album, Herr Akintaja, wenn Sie sich das heute nochmal anhören oder sich das in Erinnerung rufen, so dieses Bitches Brew, das klingt ja nur überhaupt nicht wie jetzt Kind of Blue. Was löst das in Ihnen aus?
Viel. Also Groove war, glaube ich, Miles immer extrem wichtig. Und Groove ist natürlich auch einfach ein ganz wichtiges Teil der DNA von schwarzer Musik. Mhm. Ob das jetzt Bebop ist oder ob es Cool Jazz ist oder ob es Funk ist oder R&B. Es ist ja alles irgendwie miteinander verwandt. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich ein Anliegen war, auch wieder sozusagen zurück zu den Wurzeln der Musik auch zu gehen. Ne? Also weil Groove einfach natürlich ein integrales Element ist. Und ja, dass das für ihn sozusagen auch ein wichtiger Identitätsschritt auch war, sich dem wieder mehr zu öffnen und dann in diese Richtung zu gehen.
Ich würde gerne zum einen nochmal zwei Schritte zurückgehen. Und zwar hat Frau Neupert ja eben gesagt, dass Davis so ein Musiker gewesen sei, der sich immer stark im Rahmen der afroamerikanischen Bewegung verstanden und engagiert hätte. Das sehe ich eigentlich nicht so. Er ist ein schwarzer Musiker, er war konfrontiert mit Rassismus von Anfang bis zu Ende seines Lebens, hat ihn auf drastische Art und Weise hier und dort und immer wieder erfahren. Und natürlich ist jeder Musiker, der bei Trost ist, muss das ablehnen. Sowohl wenn er schwarz ist, wie auch wenn er weiß ist. Das hat er natürlich abgelehnt, aber er hat sich immer dagegen verwahrt, seine Musik zu einer Funktionsmusik im Sinne einer Bewegung zu machen.
Dem würde ich gar nicht widersprechen, Herr Hens. Es ist nur so, man kann natürlich aktivistisch auf unterschiedliche Art und Weise sein. Ob man jetzt auf Demonstrationen spielt oder ob man in Interviews mit großen Medien und international auch immer wieder Position und Stellung bezieht, da sehe ich ihn schon als eine wichtige Stimme der Black Community.
Ja, sei es wie es sei. Ich meine, er hat sich mit Max Roach sehr ernsthaft zerstritten, nachdem der bei einem Konzert von Miles Davis in der Town Hall in New York irgendwelche Transparente auf die Bühne gestellt hat gegen den Förderer dieses Konzertes. Worauf ich aber hinaus wollte, war dieser Fall Bitches Brew. Natürlich gab es da im Vorfeld Überlegungen von Seiten der Plattenfirma, weiß, von Seiten aber auch von Miles Davis nicht weiß, sondern afroamerikanisch, dass die Umsätze seiner Platten runtergegangen sind. Mhm. Es gab zur gleichen Zeit ein Interesse von Miles Davis an eben genau dieser Musik, die er nicht spielte und von der er erlebt hat, dass sie aber sehr erfolgreich war. Miles Davis war unter anderem vollkommen fasziniert vom Spiel von Jimi Hendrix, dessen erstes Konzert in New York er auch gesehen hat und wo er sich gefragt hat, was passiert hier? Was macht er, was diese ganzen weißen und schwarzen Jugendlichen so begeistert? Und es war nicht so, dass er dem verschlossen war. Er hat das verstanden, er konnte das nachvollziehen. Er hat die Pläne entwickelt mit Hendrix, was dann auch schon gar nicht mehr R&B in dem Sinne ist, sondern schon sehr viel mehr Rock zu spielen. Und
das ist dann also nicht zustande gekommen. Ja.
Das ist dann nicht zustande gekommen, aber also diese Verbindung gab es. Und sein Geschmack hatte sich verändert. Er wollte nicht immer nur wieder das hören, was er die ganze Zeit gespielt hat, sondern er wollte auch mal was anderes hören. Und das wollte er dann auch selbst spielen. Und was dabei rausgekommen ist, Bitches Brew, ist ja wirklich alles andere als ein populäres Album.
Ja.
Es folgt keinen populären Mustern, es hat keinen populären Beat, es hat irgendwie so ein sehr undurchsichtiges Gestrüpp von starken Bewegungsmomenten. Das ist ein Konzept, das man vergleichen kann mit afrikanischer Musik aus manchen Ecken, aber es ist keine Popmusik. Also wenn jemand, er wurde ja ganz stark angegiftet, dass er sich jetzt im Kommerz verschrieben habe. Und wie man das aus dieser Musik herauslesen will, ist mir dermaßen ein Rätsel.
Ja, also es ist auf jeden Fall nicht eingängig leicht hörbar und mal ebenso nebenbei im Autoradio wahrscheinlich höchstens, wenn man es dann auch wirklich will. Das zeigt ja aber wieder, so dieses, was wir schon an den anderen Stationen hatten. Dieser Miles Davis, er will an die Black Communities anschließen, wettert auch immer, egal wie sehr er sich jetzt einsetzt für seine eigenen Rechte oder die Rechte von der schwarzen Community im Allgemeinen gegen sein weißes Publikum, will es aber auch gleichzeitig haben, will auch irgendwie Popstar sein. Also da gab es ja auch offenbar eine permanente Zerrissenheit, oder?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einmal zu sagen, dass Miles natürlich ein schwarzer Mann in den USA war.
Ja.
Die Realität vor allem schwarz zu sein in dieser Zeit, war fast stark geprägt von ständigem täglichem Rassismus, von Segregation noch in den im Süden, wo Miles ja auch aufgewachsen ist. Und natürlich wollte er Erfolg haben mit seiner Musik und wollte die Massen begeistern. Aber ich glaube, dass es ihm extrem wichtig war, politisch zu sein und mit seiner Musik politisch zu sein. Ich glaube, dass Bitches Brew schon auch ein sehr politisches Album ist.
Politisch in welchem Sinn?
Politisch im Sinne von der Auseinandersetzung mit der schwarzen Identität und mit dem sich Abwenden eben von kommerziell erfolgreichen Kollaborationen mit Gil Evans, unter anderem die erfolgreich waren, die funktioniert haben, sich davon aktiv abgewandt hat und sich eben mit Musik beschäftigt hat, die Patterns, die Muster hat, die eben zurückgehen auf die Roots. Also es ist in gewisser Weise eine Beschäftigung mit seinen eigenen Wurzeln, denke ich mal. Aber ich glaube, dass das insofern schon ein sehr politisches Album ist und ich glaube, dass Miles auch durch seine Identität und seine Black Experience in den USA, die er auch immer thematisiert hat in Interviews und auf der Bühne, dass er natürlich politisch war.
Würde ich auch sagen, und vor allem, er ist einer der ersten gewesen, der zumindest in diesem Bereich der Musik, er hat sich ja zum Beispiel auch geweigert, eigentlich in späteren Jahren Jazz zu sagen, ja, weil das eben eine Zuschreibung war für diese Musik, die Weiße erfunden haben oder nicht erfunden, aber die sie dieser Musik aufgedrückt haben als Label. Aber er war einer der ersten, der auch über kulturelle Aneignung gesprochen hat in der Musik, der irgendwie gesagt hat, ey, ihr vergöttert alle Elvis, aber kennt ihr eigentlich Winona Harris? Mhm. Elvis kopiert die Leute und andere. Also wir haben James Brown und wenn dann irgendwie so jemand kommt, der so ein bisschen ähnlich singt, aber weiß ist, dann wird der halt vergöttert. Also er hat da sehr, sehr stark auch in diese Richtung schon relativ früh, wie ich finde, argumentiert. Mhm. Und glaube ich auch bei seinen vielen, vielen Veränderungen, die er musikalisch vorgenommen hat, oder auch in der Richtung Bitches Brew, wo er dann eigentlich auch so ein bisschen, ne, Richtung Funk und Rock so ein Reclaim auch gemacht hat teilweise von der Musik, die von
kommt eigentlich von uns sozusagen.
Genau, ja. Und da sehr, sehr stark, das sehe ich schon auch, in eine politische Haltung gekommen ist, die sehr, sehr viel Stärke und Power gezeigt hat.
Wir müssen mal zu sprechen kommen auf Miles Davis und seinen Charakter. Wir fangen mal von außen an.
Ich kann den nicht persönlich.
Auf den Look, das war mir dann auch sehr wichtig am Anfang, sehr adrett und brav, wie man es damals von Jazzmusikern auch so ein bisschen erwartet hat. Was heißt adrett und brav, aber schick angezogen in Anzügen und so weiter. Irgendwann hat er seinen eigenen Look entwickelt und den auch sehr nach außen getragen. Ich glaube auch viele Leute, die sonst nichts irgendwie mit der Musik oder mit ihm anfangen können, kennen diese Bilder von ihm. Mhm. Vielleicht auch auf dem fetten Sportwagen und den schicken Slippers in den 80ern und so. Also auch sehr so machistisch aufgetreten. Woher kommt das?
Er hat sich sehr männlich inszeniert, ja, sehr häufig. Auch das ist, glaube ich, in Zusammenhang zu sehen mit seiner Rolle als schwarzer Mann in den USA. Also wie man sich dann da auch, wie man geframed wird, wie man gesehen wird. Also dieses sich wirklich immer sehr, sehr gut anziehen. Und es war immer elegant, ob es jetzt irgendwie die Lederklamotte war oder der Anzug. Also es war wirklich modisch, wirklich fein und elegant zu allen unterschiedlichen Modephasen auch. Und es war auch, glaube ich, diese Haltung von, ja, ich bin nicht der Typ von der Straße, sondern ich bin wirklich ein Künstler, den man bitte respektieren möchte und der auch ein bisschen dieser Erwartungshaltung widerspricht an den schwarzen Mann, der einfach irgendwie im Hoodie durch die Straßen läuft, oder sag's jetzt mal aus heutiger Sicht. Das ist sehr, sehr früh von ihm auch schon als ein sehr wichtiger Teil seiner Kunst inszeniert worden, ja.
Und gleichzeitig, Herr Akintyre, war er ja aber auch jemand, auch zum Teil mit befördert durch Drogensucht, die es zweimal in seinem Leben ihn sehr lange aus der Bahn gehauen hat, aber jemand, der sehr cholerisch war offenbar, der tatsächlich sich auch geprügelt hat, auch in seiner Autobiografie sogar selber schreibt, dass er auch seine Frau verprügelt hat. Wie geht man dann mit sowas um? Spricht man da auch als Fanmusiker untereinander drüber?
Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, das auch kritisch zu betrachten. Und definitiv war Miles ein Charakter, der auch viel Dunkelheit hatte, ne? Und viel Konflikte, innere und äußere Konflikte ja auch provoziert hat. Nichtsdestotrotz glaube ich wiederum, dass es auch einfach sehr wichtig ist, das in dem Kontext zu sehen. Mhm. dass Miles, wie gesagt, einfach ein schwarzer Mann in den USA war. Und da gibt es einfach so, so viele Faktoren, die da Einfluss drauf nehmen. Ne? Also wenn man mal betrachtet, zum Beispiel sein Style, ne? Also die Hypersexualisierung auch von Männern, die ja auch stattgefunden hat, einfach zum großen Teil. Viele Faktoren, die da mit reinspielen, also Missbrauch, einfach eine rassistische Gesellschaft, ständig degradiert zu werden, da entwickelt man natürlich auch einfach einen Drang, sich zu behaupten, ne? Und herauszustechen und besonders zu sein. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall extrem Einfluss genommen hat auf ihn und ein Grund dafür ist, warum er eben gewalttätige Strukturen auch praktiziert hat, weil Gewalt ist was, was man erlebt und dann leider oft weitergibt.
Das erklärt und entschuldigt natürlich nicht Gewalt. Gleichzeitig sollte man vielleicht nochmal sagen, nicht. Es gibt unheimlich viele Musiklegenden, die auch in ihrem Genre den Weg geebnet haben, die auch zum Beispiel ihre Frauen geschlagen haben. James Brown, Bob Marley, John Lennon, die jetzt eher als Friedensengel im Gedächtnis bleiben. Herr Hens, wie ist Ihre Haltung dazu? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie jetzt diese Musik hören?
Zu wenig.
Ja.
Gleichzeitig, ich habe gerade mit dem Verlauf des Gesprächs ein bisschen ein Problem. Mir ist das zu apologetisch. Also ich finde, das macht keinen Sinn, einerseits zu betonen, wie sehr ein Mann ein Vertreter der schwarzen Gleichstellungspolitik gewesen sei, ohne dass er wirklich etwas dafür merklich getan hätte, außer dass er seine Musik gespielt hat, was natürlich ein enormer Beitrag ist für sich genommen. Aber das ist mir zu wenig, um es als politische Tat zu benennen.
Es ist
vollkommen ungerichtet in seiner politischen Absicht. Es schafft keine Übereinkunft über politische Ziele. Es schafft keine politische Veränderung. Es ist möglicherweise ein Statement und bei Miles Davis speziell habe ich ganz stark den Verdacht, vieles davon ist ein sehr solipsistisch in seinem eigenen Ego abgeschlossenes Sein.
Okay.
Das bezieht sich dann auch auf die Gewalt gegenüber Frauen. Die ist natürlich, die USA ist eine gewalttätige Gesellschaft, schon immer. Sie fußt auf der Ausrottung beträchtlicher Völkerteile. Die Unterdrückung der Schwarzen in den USA ist ein Menschheitsverbrechen. Ja, das gab es alles. Und Miles Davis ist in einer gewalttätigen Familie aufgewachsen. Das ist ein Hintergrund, aber es erklärt vielleicht auch, wieso es ihm selbst leicht gefallen ist, immer wieder Ansprüche zu formulieren. Und er war ein Mann. Und davon gibt es viele, die ihre Frauen schlagen. Das ist aber nicht zu rechtfertigen.
Die Gewalt
da
ist
muss
mit,
man aufpassen.
Die Gewalt ist mit nichts zu entschuldigen. Das führt uns aber gleich zum nächsten Schritt. Wie gehen wir dann um mit seinem Erbe? Man muss ihn ja als Charakter nicht mögen. Jeder kann sich auch selbst überlegen, kann ich unter diesen Umständen noch seine Musik hören? Kann ich das noch unterstützen? Aber was hat er uns jetzt für heute hinterlassen, Frau Neupert? Haben Sie eine Idee?
Eine kurze Antwort.
Nee, Sie können auch länger antworten. Ein bisschen Zeit haben wir noch.
Ja.
Auch vielleicht nur für den Jazz, sondern tatsächlich allgemein für die Musik. Eine Herangehensweise, ein Sound, eine Art, Musik zu verstehen, zu vermitteln, zu machen, zu fühlen.
Was ich als eine Hörerin dieser Musik nach wie vor irgendwie wichtig finde und glaube, dass er da einiges weitergegeben hat, ist wirklich diese Art von Haltung, bleib in Bewegung. Also dieses Veränderung, Veränderung, Veränderung und bleib dir trotzdem treu und dass das kein Widerspruch sein muss. Dass man nicht immer das nur machen muss, was man eh schon kann und was man eh schon ausgeübt und ausgeprobt und hergezeigt hat, sondern dass man sich immer wieder traut, neue Dinge zu machen. Und das kann man natürlich auch außerhalb der Musik irgendwie für sich mitnehmen von Miles Davis.
Herr Hens, was trägt Miles Davis in die Gegenwart und in die Zukunft?
Also zum einen kann ich da Frau Neupert nur zustimmen. Was bei mir noch dazu kommt, ich persönlich habe ja auch damit zu tun, dass ich Miles Davis ausgesetzt bin. Also ich höre hin und wieder mal Musik von ihm und bin immer wieder davon überwältigt. Und das kann ich nicht leugnen. Und ganz egal, wie ich moralisch vielleicht bestimmte Züge seines Wesens beurteile, ist die Kraft dieser Musik so, dass ich mich ihr nicht entziehen kann. Und das ist schon irgendwie ein ziemlich gewaltiges Erbe.
Das muss man als Musikerin, Musiker erstmal schaffen, Herr Akintyre. Ne? Wie sehen Sie es? Was trägt Miles Davis noch mit? Was hinterlässt er uns?
Ja, ich glaube, dass auf jeden Fall dieser Punkt des sich ständig in Bewegung Befindens immer auch neugierig zu sein. Also das ist auf jeden Fall der Punkt, wo ich sagen würde, das ist eine Motivation für mich. Ich würde aber auch darüber hinaus sagen, dass natürlich das, was Miles hinterlassen hat, also diese unfassbar weite Spanne von den 40ern bis in die 90er, ja, dass das einfach so ein großes Werk ist, was MusikerInnen heute einfach noch sehr weitgehend beeinflusst.
Ja, vielen Dank. Das war das Forum bei SWR Kultur. Kind of Cool, 100 Jahre Miles Davis haben wir es genannt. Mit dabei waren meine Gäste Lukas Akintaja, Schlagzeuger, Komponist und Producer, Julia Neupert aus unserer SWR Jazz-Redaktion und Stefan Henz, Journalist und Autor, der auch gerade bei Reklam eine Biografie zu Miles Davis veröffentlicht hat. Und wenn Sie jetzt endlich mal Lust haben, wirklich Musik zu hören, dann können Sie das spätestens am Sonntagabend. 3 Stunden macht Julia Neupert nur zu Miles Davis und kurz nach 8 einfach SWR Kultur einschalten. Ich danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und meinen Gästen. Mein Name ist Eva Röder.